Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohldorf. Schön, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Ja, habt ihr das Gefühl, alles, was ihr sagen wollt, auch frei sagen zu können? Vor allem eure politischen Ansichten meine ich hier. Wenn man auf die verschiedenen Indizes schaut, die weltweit messen, wie es um die Meinungsfreiheit bestellt ist, dann schneidet Deutschland ja sehr gut ab. Aber trotzdem haben scheinbar viele Menschen hier das Gefühl, eben nicht frei ihre Meinung sagen zu können. Das zumindest legen verschiedene Umfragen nahe. Und jetzt springen vielleicht hier und da schon kritische, skeptische Reflexe an. Das ist doch gut so, finde ich. Deshalb aber vorab schon mal. Nein, diese Umfragen sind nicht alle repräsentativ und auch nicht alle unumstritten. Ja, dieses Gefühl unterscheidet sich offenbar je nachdem, wo im politischen Spektrum die Befragten sich verorten. Und ja, zur Meinungsfreiheit gehört auch, anderen Meinungen widersprechen zu dürfen und selbst Widerspruch auszuhalten. Das also vorausgeschickt. Und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Diskussion um Debattenkultur und Demokratie, denn darum geht es hier im Kern eigentlich. Also, dieses Gefühl, das einige haben, in Deutschland nicht alles sagen zu dürfen, darum geht es heute hier.
Warum glauben die Bürger eigentlich, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei sagen können? Was sind Tabuthemen? Und vor allem, wer ist es denn eigentlich, der sie einschränkt? Meinungsfreiheit herrscht dann, wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie sanktioniert werden, wenn sie sagen, was sie denken, und wenn die Kosten dafür auch relativ gering sind. Nur weil vielleicht in der liberalen Demokratie die Kritiker nicht gleich ins Gefängnis kommen, heißt nicht, dass es nicht Mechanismen gibt, die genauso einen Einfluss haben können auf die Meinungsfreiheit. Wenn Bürger sagen, ihnen ist das zu teuer, sie fühlen sich nicht frei, dann sollte man das ernst nehmen.
Okay, machen wir jetzt. Wir lernen gleich, was Richard Traunmüller unter Meinungsfreiheit versteht. Eine erste These von ihm habt ihr ja gerade schon gehört. Was er genau untersucht hat und welche Schlüsse er daraus zieht. Richard Traunmüller ist Professor für Politikwissenschaft und empirische Demokratieforschung an der Uni Mannheim. Meinungsfreiheit und Zensur, die gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Ja, und zur Einordnung vielleicht noch, mit dieser Forschung ist er auch schon mal angeeckt. 2020 gab es zum Beispiel eine öffentliche Debatte um eine Studie zur Meinungsfreiheit an Unis, die er damals mitgemacht hatte. Die wurde damals als nicht repräsentativ kritisiert. Allerdings räumt er selbst das auch ein und sagt, er und sein Co-Autor haben auch nie etwas anderes behauptet. Das sei eben eine Fallstudie. Damit ihr das selbst nachvollziehen könnt, habe ich euch einen Link dazu und noch weitere Links, unter anderem zu Studien von ihm, auf die Seite und in die Shownotes gepackt. Ja, dann ist er auch Mitglied im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das auch in der Diskussion steht. Das ist ein Netzwerk von WissenschaftlerInnen, die Wissenschaftsfreiheit durch ideologische Einschränkungen in Gefahr sehen. Ja, und kritische Stimmen wiederum sagen aber, ich verkürze es jetzt mal, den Mitgliedern dieses Netzwerkes ginge es gar nicht um Wissenschaftsfreiheit, sondern nur darum, dass sie nicht kritisiert werden wollten. Da ist das Stichwort Cancel Culture. Es gab auch noch andere Punkte, die Diskussionen ausgelöst haben. Da ging es um eine Untersuchung zu Antisemitismus in akademischen Milieus. Und auch bei der Gottschalk-Debatte hat Richard Traunmüller sich eingebracht. Und ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Die Infos findet ihr alle im Netz und könnt das selbst für euch bewerten. Warum ich das alles aber erzähle, das Thema Meinungsfreiheit und auch die Forschung und die Forschenden dazu polarisieren. Ja, und im Sinne der Debattenkultur als Grundlage einer funktionierenden Demokratie ist es wichtig, finde ich, dass wir uns mit den verschiedenen Positionen in dieser Diskussion, wie auch in anderen, auseinandersetzen. Ja, und wir versuchen mit dem Hörsaal einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. An der Stelle lohnt vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass für alle Vorträge bei uns gilt, dass sie nicht zwingend die Haltung der Redaktion wiedergeben. So viel also zur Einordnung. Sorry für die lange Vorrede. Jetzt geht's los. Der Politikwissenschaftler Richard Traunmüller mit seinem Vortrag »Wie steht es um die Meinungsfreiheit?« Aufgenommen wurde der am 27. Juni 2024 am Karlsruher Institut für Technologie und zwar in der Reihe »Colloquium Fundamentale«. Richard Traunmüller.
Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was aus meiner Forschung nahe bringen zur Frage, wie es in Deutschland überhaupt um die Meinungsfreiheit steht und möchte Ihnen da tatsächlich auch aktuelles Datenmaterial vorlegen. Ja, also ich bin Empiriker. Wir wollen ein bisschen uns vielleicht auch darüber verständigen, was Meinungsfreiheit eigentlich ist, wie wir das fassen können. Aber als Empiriker möchte ich Ihnen vor allem einen Eindruck dessen vermitteln, wie es in Deutschland zurzeit eigentlich aussieht. Und als Motivation vielleicht mal, wenn man Politikwissenschaftler fragt, wie sieht's denn aus mit der Meinungsfreiheit? Da ist ein gängiger Zugang, dass man sagt, na ja, man gibt Man befragt da Experten und die schauen sich Gesetzestexte an, die schauen sich Berichte von Ländern an, erstellen Länderberichte und die werden dann kodiert, ja, und da wird ein Index gebaut. Und einen solchen Index, der wurde tatsächlich gebaut von dem sogenannten WIDEM-Institut. Das ist ein Institut, was Demokratie erforscht. Und da haben Experten sich das mal angeschaut, wie das in Deutschland eigentlich seit den 70er Jahren aussieht. Was Sie da sehen, wenn man die Experten fragt, gab es seit den 70er Jahren eigentlich einen leichten Anstieg in der Meinungsfreiheit und seitdem eigentlich konstant nahezu für Deutschland die Bestwerte. Ja, das heißt, wenn man diesen Experten Glauben schenkt, muss man sagen, ja, die Frage, wie steht es um die Meinungsfreiheit in Deutschland, muss man sagen, super. Ja, ist besser geworden, stabil auf sehr hohem Niveau. Was jetzt spannend ist aber, und das wurde einleitend schon gesagt, wenn man die Bürger fragt, wie sie die Meinungsfreiheit einschätzen. Und da gibt es diese bekannte Zeitreihe von Ansbach, ja, ein Meinungsforschungsinstitut, was seit Jahrzehnten alle 10 Jahre einen Bevölkerungsquerschnitt in Deutschland dazu befragt, sind sie der Meinung, dass sie politisch frei sprechen können oder sollte man vorsichtig sein? Und wenn man sich das anschaut, dann ist das der Trend. Ja, also noch in den 70er Jahren waren das etwa 83% der Bundesbürger, die darauf Ja geantwortet haben. Ich kann frei sprechen. Ja, und 50 Jahre später, hier, das war 2021, der letzte Messpunkt, sind es tatsächlich noch 43%, die das so sagen. Das heißt, das hat sich in den letzten 50 Jahren halbiert. Ja, und das ist aus meiner Sicht, aus politikwissenschaftlicher Sicht, aus demokratietheoretischer Sicht, aber auch aus Sicht eines jeden Bürgers, der sich Gedanken macht, das ist ein bemerkenswerter Befund. Ja. Und da stellt sich jetzt die Frage, also warum glauben die Bürger eigentlich, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei sagen können? Und vor allem, ich meine, Deutschland ist eine liberale Demokratie, welche Sanktionen befürchten sie denn eigentlich, wenn sie sagen, was sie denken in einer liberalen Demokratie? Vor allem, wenn sie was sagen, also was sind Tabuthemen? Und vor allem, wer ist es denn eigentlich, der sie sanktioniert, der sie einschränkt? Und Sie sehen schon, was ich heute eigentlich machen will. Ich will gewissermaßen den objektiven Experteneinschätzung ein bisschen eine subjektive Seite der Bürger gegenüberstellen. Und dann ist natürlich ganz wichtig die Frage, kann man den Bürgern glauben? Sollen wir die ernst nehmen? Oder sind die hysterisch? Haben die eine Fehlwahrnehmung? Oder haben die vielleicht doch ein Gespür für eine Entwicklung in unserer Demokratie, die den Experten bislang entgangen ist? Und dazu möchte ich Ihnen eben ein paar Zahlen vorstellen. Bevor wir das tun, aber Grundlagen, der Begriff der Meinungsfreiheit, worüber sprechen wir überhaupt? Also Juristen haben da eine klare Vorstellung davon und das ist auch sozusagen der traditionelle Zugang zum Begriff der Meinungsfreiheit, da sagt man erstmal, es ist ein Grundrecht, es ist ein Abwehrrecht des Individuums gegenüber dem Staat. Ja, das schützt das Individuum ja, vor Zugriff, Eingriff des Staates. Und Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes, ich lese es gerne nochmal vor, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, und das ist Meinungsfreiheit. Und deswegen gibt es ganz viele Leute, die schauen ins Grundgesetz und sagen, deswegen in Deutschland haben wir Meinungsfreiheit. Ja, die ist geschützt, steht im Grundgesetz. Mein Problem damit ist, dass ich glaube, dass es ein enges Verständnis von Meinungsfreiheit ist, dem man ein weiteres Verständnis gegenüberstellen kann. Vor allem ein Verständnis, wenn man sich überlegt, was vielleicht der Durchschnittsbürger unter Meinungsfreiheit versteht. Ja, aber auch, was Demokratietheoretiker unter Meinungsfreiheit verstehen. Und auch, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was eine liberale Demokratie eigentlich braucht, um funktionsfähig und liberal zu sein. Da reichen eben Gesetze nicht alleine, sondern es braucht auch eine gewisse Kultur der Freiheit. Ja, es muss auch gesellschaftlich, die Vorstellung der Meinungsfreiheit muss auch gesellschaftlich in den Köpfen der Menschen, im Handeln der Menschen verankert sein, damit Meinungsfreiheit wirklich, ja, wirklich gelebt werden kann und Leute sich offener Debatte stellen, dem argumentativen Austausch stellen. Ja, und tatsächlich ist es was, ist eine Einsicht, die zentrale Denker der Demokratie, also Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, also ganz, ganz große Namen unseres Faches, die haben sich auch schon mit dieser Frage auseinandergesetzt und die kamen eigentlich zu dem Schluss, dass das Besondere an Demokratien eben genau nicht ist, dass es vor allem der Staat ist, der die Meinungsfreiheit einschränkt, sondern dass das eher informelle, kulturelle Mechanismen sind. Kurz gesagt, dass es dort die Bürger selbst sind, die sich gegenseitig in ihrer Freiheit einschränken. Ja, also schon die Klassiker haben schon die Perspektive, ein rein juristisch-legalistisches Verständnis von Meinungsfreiheit ist vielleicht ein bisschen zu kurz, greift ein bisschen zu kurz, wir müssen das weiterdenken. Also das ist John Stuart Mill und ich möchte Ihnen da auch eigentlich das Zitat vorlesen. John Stuart Mill ist ja der liberale Denker, der aus meiner Sicht bislang unübertroffen Argumente für die Meinungsfreiheit ausformuliert hat. Ja, und es immer noch, das ist sozusagen der Schutzpatron der klassisch-liberalen Sicht auf die Meinungsfreiheit. Und was er sagt, ist, dass auch die Gesellschaft eine soziale Tyrannei ausübt, die gewaltiger ist als viele Arten politischer Unterdrückung. Also er macht auch diese Trennung auf. Auf der einen Seite, das ist der Staat, aber auf der anderen Seite haben wir auch diese soziale Tyrannei. Und warum ist sie so viel gewaltiger? Ja, denn obwohl sie gewöhnlich nicht mit so extremen Strafen durchgesetzt wird, ja, lässt sie weniger Möglichkeiten zur Flucht und dringt viel tiefer in die Einzelheiten des Lebens ein und dann fast ein bisschen pathetisch, ja, versklavt die Seele selbst. Das heißt, die Leute verinnerlichen diese Unfreiheit dann und äußern sich dann nicht mehr. Ja, und deswegen sagt er, der Schutz gegen die Tyrannei der Obrigkeit reicht nicht aus. Na, also wenn da im Grundgesetz steht, eine Zensur von staatlicher Seite findet nicht statt, dann ist es nicht genug. Er ist der Meinung, es bedarf auch des Schutzes gegen die Tyrannei der vorherrschenden Meinung, gegen die Tendenz der Gesellschaft, ihre eigenen Ideen und Praktiken mit anderen Mitteln als zivilen Strafen denjenigen aufzuzwingen, die von ihnen abweichen. Ja. Und John Stuart Mill, der wusste schon auch, wovon er spricht. Der hatte nämlich damals ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Kommt heute auch nicht so gut an, aber damals war das natürlich sehr, sehr verpönt. Und er hat sozusagen am eigenen Leibe erfahren, wenn sittliche Vorstellungen, moralische Vorstellungen, was das eigentlich mit den Menschen macht. Und eine andere Bemerkung möchte ich mir auch noch erlauben, weil ich gesagt habe, er ist sozusagen der Vordenker des klassisch-liberalen Verständnisses von Meinungsfreiheit. Und es gibt natürlich inzwischen auch andere Vorstellungen von Meinungsfreiheit, die sie also eher einschränken wollen, vor allem aus der Motivation heraus, Minderheiten zu schützen vor unflätigen Äußerungen, vor rassistischen Äußerungen etc. Ja, da gibt es also auch eine andere Denkrichtung. Da ist es aber wichtig zu verstehen, dass John Stuart Mill einer der ersten war, ja, die sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben und er war auch ein Feminist. Ja, er hat sich ganz stark für das Frauenwahlrecht eingesetzt, bevor das Mode war. Ja, also auch da in jeder Hinsicht ein interessanter Charakter. Also, wie können wir uns jetzt die Meinungsfreiheit, wie können wir die genauer fassen? Juristen in Ehren, aber vielleicht können wir als Sozialwissenschaftler da ein bisschen einen anderen Spin drauf kriegen. Und was ich hier vorschlage, ist ein analytisches Verständnis von Meinungsfreiheit, was sich Meinungsfreiheit als ein graduelles Phänomen vorstellt. Ja, also es ist einfach nicht, es gibt's oder es gibt nicht, sondern es kann wenig, mittel, viel sein. Ja, das kann graduell sein. Und zwar bemisst sich der Grad der Meinungsfreiheit am Ausmaß seiner Regulierung. Also je stärker es reguliert ist, dann würde man sagen, desto unfreier ist eine Gesellschaft. Oder man kann es anders ausdrücken, ein bisschen ökonomisch. Der Grad der Meinungsfreiheit bemisst sich an den Kosten, mit denen die Meinungsfreiheit belegt ist. Ja, man kann sich das so vorstellen, in der Gesellschaft gibt es eine Steuer. Ja, und die kann eben hoch sein oder niedrig sein. Ja, man würde sagen, eine Gesellschaft, wo es recht günstig ist, ja, oder die Steuern sehr niedrig sind, wenn man sagen möchte, was man will, dann ist das eher eine freie Gesellschaft. Und wo das sehr kostspielig wird, dann ist das eher eine unfreie Gesellschaft. Und das habe ich mir gedacht, wir sind ja am KIT, ja, und deswegen packen wir das Ganze in eine Formel. Ja, und ich weiß jetzt nicht, viele von Ihnen sind jetzt vielleicht tatsächlich Kulturwissenschaftler, aber so eine Formel ist ganz praktisch, um das vielleicht auf den Begriff zu bringen. Ja, und wenn Sie sich das mal anschauen, ist Meinungsfreiheit setzt sich eigentlich zusammen, zunächst mal aus der Anzahl der Sanktionen, die es gibt. S steht für Sanktion. Und jede dieser Sanktionen hat eine Wahrscheinlichkeit P, ja, dass sie eintritt. Und so eine Sanktion geht mit gewissen Kosten C einher. Ja. Und dann kann man alle möglichen Sanktionen, kann man schauen, wie wahrscheinlich sind die, wie kostspielig sind die und dann summieren wir die alle auf. Ja, und desto größer diese Summe ist, und deswegen gibt es hier ein Minus, desto geringer ist die Meinungsfreiheit. Das ist wunderbar. Also haben wir das schön auf eine Formel gebracht. Und intuitiv kann man das sagen, Meinungsfreiheit herrscht dann, wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie sanktioniert werden, wenn sie sagen, was sie denken, also ein kleines p, und wenn die Kosten dafür auch relativ gering sind. Ja. Und andererseits haben sie eine geringere Meinungsfreiheit, wenn es sehr wahrscheinlich ist, sie sagen, was sie denken, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Sanktion kommt, und noch dazu hat die sehr hohe Kosten, bringt sehr hohe Kosten mit sich, dann würde man sagen, ja, in so einer Gesellschaft ist die Meinungsfreiheit teurer, ja, und damit die Gesellschaft unfreier. Was jetzt ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass dieses Modell normativ agnostisch ist. Also es klingt jetzt sehr akademisch, aber was das eigentlich heißt, es nimmt keine Wertung vor. Ja, also die Vorstellung, dass es eine Gesellschaft gibt, wo es überhaupt keine Sanktionen gibt, ist sehr unrealistisch. Ja, das wird empirisch, wird es keine Gesellschaft geben, wo es überhaupt keine Sanktionen fürs Sprechen gibt. Ja, und selbst würde ich auch gar nicht sagen, dass das unbedingt erstrebenswert wäre. Ja, man kann auch da klassische liberale Denker, Milton Friedman, ja, ist ein Libertärer, wenn man da reinschaut, was der geschrieben hat zu Freiheit und Kapitalismus, selbst der sagt, die Meinungsfreiheit, na, kleine Kosten brauchen wir schon, ja, einfach um auch Extremisten, um es denen ein bisschen schwerer zu machen, was weiß ich, für den Umsturz der Regierung zu werben. Ja, also selbst so jemand, der ein absoluter Verfechter der Freiheit ist, selbst der würde sagen, na ja, ein bisschen Sanktion muss es geben. Im Laufe des Vortrags, ich denke, kann ich gar nicht vermeiden, zu offenbaren, wo ich selbst stehe. Ja, aber das Wichtige ist, viel wichtiger ist, dass das Modell zunächst mal sich nicht festlegt, was jetzt das ideale Ausmaß der Regulierung ist. Analytisch hat das Modell allerdings einige Vorteile, und einen habe ich bereits genannt. Es ist vor allem die Möglichkeit, dass wir jetzt graduelle Veränderungen fassen können. Ja, also nochmal, wenn man einfach sagt, Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, dann ist es entweder 0 oder 1, schwarz-weiß. Oder schwanger, nicht schwanger. Bisschen schwanger gibt's nicht, und dann gibt's auch bisschen Meinungsfreiheit nicht. Aber dieses Modell legt nahe, Moment mal, nee, es gibt da feine Unterschiede. Und wofür das auch sensibilisiert, und ich glaube, das ist auch wichtig für das Verständnis in der gegenwärtigen Debatte, dass schon kleine Verschiebungen relevant sein können. Ja, also man merkt es, ja, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber Sie kennen das alles bei den Zigaretten. Ja, die werden ja auch reguliert, die werden ein bisschen teurer gemacht. Ja, und die Hoffnung ist, dass das Verhaltensänderungen nach sich zieht, dass die Leute weniger rauchen. Ja, und das sind dann oft vielleicht Centbeträge, aber die machen schon was. Und genauso ist es mit der Meinungsfreiheit. Und warum ich das wichtig finde, das so zu betrachten, ist, weil man dann auch sich berechtigte Sorgen machen kann über die Meinungsfreiheit und die Entwicklung, ohne gleich völlig alarmistisch zu sein oder gleich zu sagen, oh mein Gott, Deutschland ist eine Diktatur. Ja, also man kann einfach ein bisschen nuancierter argumentieren, wenn man ein Gefühl dafür hat, na gut, das ist ein graduelles Phänomen. Und warum es noch interessant ist, ist, weil es ein gewichtiges Argument, und das kennen Sie, das ist ein ganz Standardargument, was in der öffentlichen Debatte immer wieder gebracht wird. Da heißt es dann, hört euch mal diese Leute an, die sitzen in einer Talkshow oder die schreiben auf Twitter, dass sie nicht sagen können, was sie wollen. Das ist doch ein Widerspruch. Die können doch sagen, was sie wollen, in der Talkshow oder auf Twitter. Die spinnen doch eigentlich. Ja, wo man so sagen muss, naja, nee, was die Leute eigentlich meinen ist, mir ist es zu teuer. Ja. Natürlich können die in der Talkshow sprechen und auch auf Twitter schreiben, jetzt X schreiben, was sie wollen. Aber was sie eigentlich empfinden ist, sie machen das, aber es ist ihnen eigentlich zu teuer. Und die Klage, dass einem etwas zu teuer ist, das kann man ja für gut oder richtig halten, aber es ist zunächst nicht widersprüchlich. Ne? Und das kann dieses Modell eben auch entkräften, dieses aus meiner Sicht ein bisschen ein Strohmann-Argument. Was noch interessant ist an diesem analytischen Modell, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, wie wir schon vorher festgestellt haben, dass wir unseren Blick ein bisschen weiten für die verschiedenen Möglichkeiten, wie Meinungsfreiheit in einer Demokratie eingeschränkt werden kann. Das klassische Beispiel, wenn man an Einschränkung denkt, ist, man denkt dann an autoritäre Kontexte. Ja, also wenn Sie da die Regierung kritisieren, dann kommen Sie ins Gefängnis. Ja, da ist P relativ klein, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Gefängnis ist gar nicht so groß. Na, auch so Regime, die suchen sich dann wortmächtige Journalisten oder Regimekritiker aus und nicht unbedingt die Gesellschaft. Aber die Kosten sind natürlich sehr, sehr hoch. Ja, wenn Sie in Russland oder in Saudi-Arabien im Gefängnis sitzen, sind das extrem hohe Kosten. Ja, aber man kriegt jetzt natürlich auch eine Vorstellung dafür, naja, das könnten auch andere Sanktionen sein. Ja, das könnte sein, angefangen, dass jemand einfach nur die Augenbrauen hochzieht und einen sozusagen als verrückt bezeichnet. Ja, das ist möglicherweise gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, aber die Kosten sind relativ verkraftbar. Ja, aber das kann hinführen bis zu ökonomischen Konsequenzen, ja, dass sie vielleicht ihr Buch nicht veröffentlichen dürfen. Ist jetzt vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber die Kosten relativ hoch. Ja, Sie merken also, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie P und C ausgestaltet sind. Und jetzt kommt die zentrale analytische Einsicht. Diese Formel schaut ja relativ unschuldig aus. Ist eine einfache Formel, relativ unschuldig. Aber das Spannende ist, dass durch dieses Produkt von P mal C es für die Meinungsfreiheit keinen Unterschied macht, ob Sie ein kleines P mit einem großen C haben, ja, also ob Sie eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, ins Gefängnis zu kommen, was aber eine hohe Kosten für Sie hat, oder aber ob wir über Sanktionen sprechen, die relativ wahrscheinlich sind, aber geringe Kosten haben. Also ein großes P und ein kleines C. Ja, das Produkt ist das gleiche. Ja, und das zeigt schon ein bisschen, ja, nur weil vielleicht in der liberalen Demokratie die Kritiker nicht gleich ins Gefängnis kommen, heißt nicht, dass es nicht Mechanismen gibt, die genauso einen Einfluss haben können auf die Meinungsfreiheit. So viel zur Theorie. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das jetzt, diese Überlegungen zu übersetzen in die Empirie und auch zu schauen, wie es jetzt in Deutschland überhaupt aussieht. Ja, das P, wie sieht das aus für verschiedene Sanktionen in Deutschland? Das C, wie sieht das aus in Deutschland für verschiedene Sanktionen? Was ich in meiner Arbeit mache mit Kolleginnen und Kollegen, wir stützen uns auf Umfragen. Ja. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Umfrage, die wir gemacht haben. Das kommt aus dem Zusammenhaltspanel. Das ist eine neue Wiederholungsbefragung, die 12.000 Befragte in Deutschland nach den aus meiner Sicht besten Standards der Sozialforschung erhebt. Ja. Und in dieser Umfrage haben wir die Leute gefragt, ganz einfach, ja, das ist eine Frage, die ist so ähnlich wie das Allensbach-Item. Wir haben gefragt, na, nun geht es um Meinungsfreiheit. Fühlen Sie sich eigentlich frei zu sagen, was Sie wirklich denken? Ja, und ich kann Ihnen das gleich verraten. In unseren Daten sagen da 25%, nein, ich bin nicht frei. Ja, und das haben wir jetzt schon mehrmals in anderen Daten repliziert. Und Sie sehen, wir sind damit unter der Allensbach-Schätzung. Ja, die Allensbach-Schätzung, das ist die, die durch die Medien geistert vor allem und auch oft aufgegriffen wird. Unsere Schätzungen sind da ein bisschen konservativer. Und ich möchte da die Einschätzung eigentlich Ihnen selbst überlassen. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass das bedeutet, jeder Vierte. Also wenn man mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jeder Vierte in Deutschland sagt nein. Lass das mal so stehen. Und dann ist die Frage, naja, an was denken die Leute? Was sind die Sanktionen, an die sie denken und für wie wahrscheinlich halten sie diese? Ja, und deswegen haben wir gefragt, wir haben hier eine Liste an Sanktionen, ja, und wir haben für die jeweils gefragt, na, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das passiert? Na, wenn Sie frei sagen, was Sie wirklich denken, wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass andere Ihnen widersprechen? Ja, und dann können die Leute sagen, ja, das ist eher unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich, eher wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ja, und da kriegen wir schon so eine Schätzung für das P raus. Und man kann diese Dinge auch einteilen, ja, also diese Sanktionen, das kann man auch statistisch zeigen, dass die sich eigentlich in zwei Gruppen teilen. Und die erste Gruppe, das sind Dinge, die wir als diskursive Risiken bezeichnen. Das sind gewisserweise, ist das ein Risiko, was Sie eingehen in dem Moment, wo Sie den Mund aufmachen, eine Diskussion starten, müssen Sie damit rechnen, ja, dass andere Ihnen widersprechen. Es ist immer ein Risiko da, dass sich andere beleidigt fühlen, ja, und möglicherweise sogar, dass sie selbst vielleicht in ihrer Meinung als extrem oder radikal bezeichnet werden. Ja, das sind Konsequenzen, die rein diskursiv sind, mit denen man rechnen muss. Und von denen kann man abgrenzen jetzt wirklich negative soziale Konsequenzen. Zum einen, na, dass man in den sozialen Medien persönlich angegriffen wird, dass sich Freunde und Bekannte von einem abwenden, wenn man sagt, was man wirklich denkt, dass es einem beruflich schadet, bis hin zu rechtlichen Problemen. Ja? Und das sind sozusagen manifest negative Konsequenzen. Und wenn man jetzt die Bürger nach ihrer Einschätzung fragt, nach dem P, ja, dann sehen Sie hier die Verteilung. Vielleicht ganz kurz, also das sind die Antwortkategorien und hier diese Zahlen, das ist der Anteil derjenigen, die sagen, es ist eher wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. Was ich noch sagen will, Sie wissen alle, dass Farben Semantik haben. Ja, grün ist in der Regel gut und rot ist Gefahr. Und ich sage das Ihnen nur, sehen da meine persönliche Einschätzung. Also ich finde es immer schade, wenn Leute es sehr wahrscheinlich finden, dass sie sanktioniert werden. Aber das ist eine Wertung meinerseits. So, und wenn man jetzt mal durchgeht, was da vielleicht ganz spannend ist, ist, dass relativ wenige Leute befürchten, dass sich ihre Freunde abwenden. Ja, das ist gewissermaßen, wer sind die Freunde? In meinem Verständnis sind das ja genau die Leute, wo ich so sprechen kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, und das sehen auch die meisten Bundesbürger so. 5% sagen höchstens, das ist wahrscheinlich, dass die sich abwenden würden. Was vielleicht spannend auch ist, vor dem Hintergrund, was wir gesagt haben, naja, Meinungsfreiheit ist viel breiter zu fassen, ist, dass auch rechtliche Probleme, und natürlich gibt es in Deutschland ganz klar rechtliche Schranken der Meinungsfreiheit, Beleidigung, ja, Volksverhetzung, solche Dinge. Aber nur 7% der Bürger sind der Meinung, dass es sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich ist, dass ihnen rechtliche Probleme entstehen, wenn sie sagen, was sie wirklich denken. So, und dann haben wir hier 3 Sanktionsarten, wo jeder 10. sagen würde, ja, das ist eher wahrscheinlich, dass das passiert. Ich werde attackiert auf den sozialen Medien. Man bezeichnet mich als extrem, als radikal und auch, es schadet mir beruflich. Ja, also 1 in 10 sagt, das ist wahrscheinlich, wenn ich das denke. Und dann sehen Sie, dann gibt es noch Sanktionsformen, da sind wir wieder bei den diskursiven Risiken. Jeder 4. würde sagen, ja, es ist schon wahrscheinlich, dass sich jemand beleidigt fühlt, wenn ich sage, was ich wirklich denke. Und die knappe Mehrheit ist auch der Meinung, na klar, wenn ich sage, was ich denke, dann muss ich damit rechnen, dass ich Widerspruch erfahre. Das sind jetzt mal so die Einschätzungen der Bundesbürger. So. Was jetzt schön ist, wenn wir uns nochmal die Formel zurück vergegenwärtigen, wir haben das abgefragt, wie frei fühlen sich die Leute, und wir haben P abgefragt. Ja, und jetzt ein bisschen umstellen, kann man für C auflösen, ja, und kann sozusagen C berechnen. Und das haben wir gemacht. Und das Ergebnis ist das hier. Jetzt die Kosten. Ja, wir wissen jetzt in etwa, was die Leute als wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher einschätzen, aber wir können jetzt auch erfahren, mit welchen Kosten die Leute überhaupt rechnen, wenn sie frei sprechen. Und die Kosten haben auch eine intuitive Interpretation. Ja, das ist eigentlich nur, also die Währung ist sozusagen, wie viele Prozent mehr Bürger sagen, sie sind nicht frei. Ja, das ist gewissermaßen die Einheit der Kosten. Ja, geringe Kosten würde bedeuten, ja, das sagen nur ein paar mehr, ich bin nicht frei. Aber hohe Kosten bedeutet, da würden mehr sagen, oh, jetzt bin ich nicht mehr frei, das ist mir zu teuer. Ja. Und was da ganz spannend ist, und das deckt sich ein bisschen mit dem, was wir vorhin gesehen haben, dass die Freunde sich abwenden, das sehen die Leute erstens als sehr unwahrscheinlich. Und interessanterweise ist es auch nicht sehr kostspielig. Ja? Das ist nichts, was die Leute in ihrer subjektiven Meinungsfreiheit groß berührt. Vielleicht aus dem Gedanken, naja gut, also wenn das ein Problem ist, dann bin ich vielleicht sogar froh, diese Freunde losgeworden zu sein. Ja? Aber man sieht dann schon, es geht schon los, ne? Widerspruch kommt schon mit gewissen Kosten, kann man so sagen. Ja, also wer erwartet, dass einem widersprochen wird, das ist dann gleich die Wahrscheinlichkeit um 5 Prozentpunkte mehr, dass man sagt, oh, da bin ich unfrei. Ja, persönliche Angriffe im Internet, auch dass sich andere beleidigt fühlen oder auch rechtliche Probleme, ja, bewegt sich so einstellig. Und was man sieht, dass die Aspekte, die die höchsten Kosten für die Meinungsfreiheit mit sich tragen. Zum einen der soziale Fakt ist, dass man als radikal bezeichnet wird. Ja, in Deutschland heißt es, man ist rechts oder man ist ein Nazi. Ja, das sind die üblichen Labels, die damit einhergehen. Und das empfinden die Leute als sehr kostspielig. Ja, man will nicht als Nazi bezeichnet werden. Und die größten Kosten allerdings, und das ist möglicherweise auch verständlich, sind tatsächlich Sorgen um berufliche Probleme. Ja. Leute, die sagen, wenn ich sage, was ich wirklich denke und ich halte es für wahrscheinlich, dass es berufliche Probleme gibt, ja, das reduziert das Gefühl der Meinungsfreiheit um 10 Prozentpunkte. Ja, das sind sehr, sehr hohe Kosten. Vielleicht mal so ein Eindruck davon. Ja, jetzt haben wir die Formel sozusagen ausgefüllt. Ja, wir können später, würde mich interessieren, ob da jetzt was Überraschendes dabei war oder auch nicht, aber so sieht es zunächst mal aus. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, naja, wer denkt denn jetzt so drüber? Ja, und wir haben uns da eine ganze Reihe an Faktoren angeschaut. Und ein Faktor, der mit am meisten erklärt, ob sich Leute unfrei oder frei fühlen, ist die politische Selbsteinschätzung. Ja, das fragt man ganz leicht auf einer Links-Rechts-Skala von 0 bis 10. Sind sie politisch links oder sind sie rechts? Und da können die Leute sich abstufen. Und was wir hier noch gemacht haben, wir wollten auch gucken, ob sozusagen die ideologische, politische Selbsteinschätzung, ob das auch mit der Bildung was zu tun hat, und wollten eigentlich auch diesen Bildungseffekt ein bisschen kontrollieren oder rausrechnen, weil die Vermutung ein bisschen ist, naja, wenn jetzt Leute sagen, ich bin überhaupt nicht frei, vielleicht ist es auch nur Einbildung. Da ist so ein bisschen die Idee, naja, wenn jemand höher gebildet ist, vielleicht hat er dann eine realistischere Einschätzung. Ja, glauben Sie mir, auch Leute mit Abitur können, können auch dumm sein und sich verschätzen. Ja, aber das war die Idee. Und was Sie sehr, sehr klar sehen, ist, dass es hier einen ganz klaren Gradienten gibt. Ja, in Deutschland, je weiter links sie stehen, also hier in der Mitte, das ist die Mitte und da sind wir etwa bei den 25%. Ja, und je weiter sie nach links gehen, desto freier fühlen sich die Leute. Ja, und wenn sie da ganz an den linksextremen Rand gehen, dann sind das 10% weniger, die sagen, ich bin unfrei. Na, die fühlen sich am allerfreisten. Und je weiter sie nach rechts gehen, bis an den rechten Rand, rechtsextremen Rand, da sind die, die am ehesten sagen, ich kann nicht sagen, was ich denke. Ja, und das Spannende ist auch, die Linie haben wir einmal in Schwarz für die ohne Abitur und einmal in Rot für die mit Abitur. Und das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Also wenn Sie sehr, sehr rechts sind, dann spielt es keine, dann, ja, egal ob Sie jetzt gebildet sind oder nicht, Sie würden sagen, ich kann eigentlich nicht sagen, was ich denke. Das Ganze kann man sich auch noch nach Alter anschauen und das ist insofern spannend, weil es in der öffentlichen Debatte gibt es ja manchmal so diese Vermutung, das sind vor allem die alten weißen Männer, das sind die, die sich am meisten darüber aufregen, das sind die Konservativen, die kommen nicht damit klar, dass wir sich die Vorstellungen in der Gesellschaft geändert haben. Deswegen haben wir uns das auch mal angeschaut, nochmal politische Orientierung jetzt nach Alter. Und was Sie hier sehen, ist, dass die Spanne, die größte Polarisierung gewissermaßen, dass das eigentlich in den jungen Generationen der Fall ist. Ja? Während die Mittelalten, ja, die sind gewissermaßen, die waren sich noch viel ähnlicher über die politischen Lager hinweg. Man sieht natürlich generell, immer sind es die Rechten, die sich unfreier fühlen, immer sind es die Linken, die sich am freisten fühlen. Ja? Aber man sieht, dass eigentlich die, die sich am freisten fühlen, das sind die jungen Linken. Und die, die sich am unfreisten fühlen, das sind die Rechten im jungen, mitteljungen Alter. Ja? Und was noch vielleicht auch ganz spannend ist, dass generell es eben die Jungen sind, die sich darüber beklagen, nicht notwendigerweise die Alten, ja? Außer bei den Linken. Ja, wenn Sie sich die Linken anschauen, das sind es die Älteren, die eher sagen, ja, das bin ich so frei. Ja. Gut, vielleicht mal so viel dazu. Bislang reden wir sehr abstrakt über fühl mich frei und es ist noch überhaupt nicht klar, was die Leute überhaupt im Kopf haben. Also denken die ganze Zeit dran, ich kann meinem Chef nicht sagen, seine Krawatte ist hässlich. Kann ja auch sein, dass die Leute sich nicht trauen, die Frisur der Ehegattin zu kommentieren. Also wenn dann einfach 25% sagen, ich fühle mich nicht frei, dann wäre das demokratietheoretisch vernachlässigbar. Ja. Und deswegen wollten wir jetzt auch erfahren, woran denken die Leute oder was sind eigentlich die Tabuthemen, die die Deutschen im Blick haben. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben genau so eine Frage gestellt, fühlen Sie sich frei zu sagen, was Sie wirklich denken? Aber wir haben jetzt experimentell zufällig immer ein Thema vorgegeben. Ja, fühlen Sie sich frei, zu sagen, was Sie über die Migrationspolitik denken. Fühlen Sie sich frei zu sagen, was Sie über die Regierung denken. Ja, und so konnten wir herausfinden, was eigentlich so die sensitiven Fragen sind. Hier diese gestrichelte Linie, das ist sozusagen nochmal der Durchschnitt. Ja, und dann sieht man schon, es gibt ein paar Themen, wo sich die Leute weniger frei fühlen und ein paar Themen, wo sie sich freier fühlen. Und das ist jetzt ein Mix aus insgesamt drei verschiedenen Umfragen, die wir gemacht haben. Und was Sie schon sehen, es gibt natürlich ein paar Themen, die in Deutschland als sehr heikel betrachtet werden, wo die Leute das Gefühl haben, da kann ich eigentlich nicht sagen, was ich denke. Ja, und das sind Themen um Einwanderung, Islam. Ja. Und da kann man natürlich sagen, ja gut, na, wenn man da, was weiß ich, rassistische Einstellungen hat oder islamophobe Einstellungen. Aber das Spannende ist auch, demokratietheoretisch, das Spannende ist, man kann sich darüber streiten, wie man mit rassistischen Einstellungen umgeht, aber ich glaube, in Fragen der Migrationspolitik, also der Frage, was sollen wir machen mit der Migration, da sollte man in der Demokratie eigentlich frei diskutieren können. Und das finde ich relativ bemerkenswert, ja, dass hier fast die Hälfte der Bürger sagt, nee, also bei dem Thema kann ich eigentlich nicht sagen, was ich denke. Ja. Und was noch interessant ist, selbst Politik generell oder auch die Regierung, ja, das sagen immer noch ein Viertel der Leute, na, das sage ich lieber nicht, was ich wirklich denke. Wenn Sie aufmerksam sind, es gab ja da ein paar Anekdoten, da gab es ein Unternehmer in Bayern, der im Wahlkampf so ein Plakat über die Grünen aufgestellt hat und sich da lustig gemacht hat, und der wurde auch vor Gericht gezerrt. Der hat natürlich Recht bekommen, ja, also, und, ne, der hat natürlich Recht bekommen, aber es war natürlich trotzdem für ihn nervenaufreibend dafür, dass er sich eigentlich lustig gemacht hat über die Regierung. Ja, und das schlägt sich vielleicht hier auch wieder. Und dann, was auch spannend ist, dann gibt es gewisse Themen, die weniger als weniger kontrovers angesehen werden. Ja, also ein Thema ist natürlich Covid gewesen, Covid-Maßnahmen, aber das ist eher unauffällig. Und was auch noch spannend ist, also Klimawandel, Klimapolitik, kann immer noch sagen, Klimapolitik, ein Viertel traut sich nicht zu sagen, was es denkt, scheint mir hoch. Ja, aber bei Fragen Klimawandel, das ist jetzt weniger kontrovers. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Kontext, verstehen wir ein bisschen besser, was die Leute, also wo sie sich gehemmt fühlen. Wir verstehen jetzt auch, es geht nicht um die Frisur der Ehegattin oder um die Krawatte des Chefs, sondern es geht durchaus um politisch relevante Fragestellungen, wo man aus demokratietheoretischer Sicht eigentlich sagen muss, darüber sollten Bürger in einer liberalen Demokratie eigentlich frei sprechen können. Die andere Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, naja, wer sanktioniert eigentlich? Also wen haben denn die Leute im Kopf? Von wem fühlen sich die Bürger eingeschränkt? Und das haben wir die Bürger auch direkt gefragt, ja, und haben ihnen so eine ganze Reihe an möglichen Akteuren und Gruppen genannt. Und was da spannend ist, weil es ja auch ab und zu, ne, man hört das auch, es gibt gewisse Themen, da wären Freundschaften entzweit, da wären Familien entzweit, was weiß ich, Impfung, ja, nein, oder vielleicht auch Migration, ja, nein, dass da selbst Familien dran zerbrechen. Aber man sieht, ja, dass Freunde und Familien für die wenigsten, also das sind nicht die, die uns einschränken. Es sind auch nicht mal die Nachbarn, die Arbeitskollegen, na, der Arbeitgeber, der Chef schon ein bisschen mehr. Jeder Fünfte würde da sagen, da werde ich eingeschränkt. Wir haben auch uns angeschaut, na, wie schaut es mit den sozialen Medien aus? Sind es die Nutzer auf den sozialen Medien? Sind es die Internetunternehmen selbst? Oder ist es die Regulierung der sozialen Medien? Ja, und da, das reicht so zwischen einem Viertel und 30%, die sagen, davon werde ich eingeschränkt. Wieder eigentlich eine relativ hohe Zahl. Aber am meisten werden genannt eigentlich demokratische Akteure, die Politiker, Aktivisten, und zwar rechts wie links, ja, die Medien und die Eliten. Ja. Das heißt, die Bürger haben eigentlich gar nicht so sehr das Gefühl, jetzt im sozialen Nahumfeld eingeschränkt zu werden, sondern es ist eher so das Gefühl, da im System krankt es da ein bisschen. Ja, das ist eine Unzufriedenheit mit der Politik, mit den Medien, eine Befürchtung, dass da ja gewisse Vorstellungen vielleicht transportiert werden, dass man da relativ rasch vielleicht in der Ecke gestellt wird, wenn man eine gewisse Auffassung vertritt. Zumindest ist das die Sicht der Bürger. Ja, bislang alles subjektiv. Die Bürger nehmen das so wahr. Und jetzt ist natürlich die Frage, diese Wahrnehmung, wo kommt die her? Ist das eine Hysterie? Wir haben schon gemerkt, na, die Leute, klar, Widerspruch vertragen die schon, ein bisschen finden sie das kostspielig, aber ist es wirklich so schlimm mit der Meinungsfreiheit? Oder es gibt ja auch gewisse politische Akteure und Parteien, die das Thema stark machen, vielleicht plappern die Bürger auch nur das nach, was sie da gesagt bekommen. Und um an diese Frage ranzukommen, jetzt zum Abschluss, sollten wir diese Einschätzungen der Bürger eigentlich ernst nehmen, haben wir sie auch nach ihren tatsächlichen Erfahrungen gefragt. Ja. Klar ist, dass auch die Frage nach einer Erfahrung, auch da muss man, na, das ist immer noch von den Bürgern selbst berichtet, das muss man jetzt nicht unkritisch gleichsetzen mit Fakten, aber es ist natürlich schon belastbarer, als wenn man nur nach einer Einschätzung fragt. Und wir haben da tatsächlich dann auch die Sanktionen ein bisschen noch uns ein paar mehr Sanktionen angeschaut. Wir haben es wieder gruppiert in die diskursiven Risiken und dann in die tatsächlich negativen Folgen. Und wie wir gefragt haben, ist, wir haben sozusagen keine zeitliche Begrenzung gegeben, also nicht im letzten Jahr ist Ihnen das passiert, sondern generell ist Ihnen das schon mal passiert, ja, wenn Sie frei gesprochen haben. Ja. Und was man dann sieht, ist, dass natürlich absolute Mehrheiten sagen, ja klar, hat mir schon mal jemand widersprochen, ich wurde auch schon missverstanden, ich muss mich auch rechtfertigen. Ja. Die Hälfte sagt auch, andere haben sich schon mal beleidigt gefühlt. Ja. Und dann Viertel bis Drittel sagen auch, ich habe auch andere schon mal verletzt, ich wurde auch einer falschen Gruppe zugeordnet und schon als extrem bezeichnet. Ja. Ein Viertel der Bürger würde auch sagen, dass sie online, in den sozialen Medien schon attackiert wurden. Tatsächlich berichten, jeder vierte Bundesbürger berichtet, dass es ihm schon mal passiert ist, dass er Freunde verloren hat. Ja, übers Leben gesehen, auch relativ hoch. Ja. Ja, dass man Applaus von der falschen Seite bekommt, kommt auch vor. Beruflich geschadet, berufliche Probleme berichten 16% der Bürger. Ja, also nochmal, ist schon, ihnen schon mal passiert. Körperlich angegriffen, 12%. Da ist so ein bisschen unklar, was das genau heißt. Ja, da kann man, ist das jetzt Mannheim, Messer oder ist das einfach nur, was weiß ich, vom Vater eine drauf, weil man frech ist? Unklar, ja, natürlich zu verdammen in jeder Hinsicht. Und dann jeder Zehnte berichtet sogar, dass er schon mal rechtliche Probleme bekommen hat. Ja, das sind jetzt sozusagen nicht die Einschätzungen, sondern das sind die Berichte, das ist schon mal passiert. Und was man jetzt tun kann, ist, man kann jetzt diese tatsächlichen Erfahrungen, die Erfahrungen habe ich hier auf der X-Achse abgetragen, man kann die jetzt in Bezug setzen zu den Erwartungen der Bürger. Ja, das ist jetzt auf der Population, wenn man sich Deutschland ganz anschaut, was haben die im Schnitt erfahren und was erwarten die im Schnitt? Und man setzt es ins Verhältnis und dann sehen Sie diese Linie, ja, und das ist ein Zusammenhang, das ist ein Korrelationskoeffizient von 0,96, ja, und ein Korrelationskoeffizient, der geht maximal bis 1. 1 ist perfekter Zusammenhang. Was das bedeutet, ist, dass sozusagen die Erfahrung, die relative Erfahrung, ja, eigentlich 1:1 widerspiegelt, was die Leute erwarten. Ich sage jetzt absichtlich relativ. Ja, also Sie können sagen, was ist wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, nicht unbedingt absolut. Ja. Ich könnte dazu noch ganz viel mehr sagen. Weitere Daten legen nahe, dass die Bürger es ein bisschen überschätzen, sanktioniert zu werden. Ja, also da gibt es eine leichte Überschätzung. Allerdings kann man auch sagen, dass ein großer Teil der Erwartung tatsächlich sich aus individueller Erfahrung speist. Ja, und das ist für mich der Schluss. Es ist zumindest nicht alles ein Hirngespinst, sondern zu einem gewissen Grad sind die Erwartungen der Bürger fußen auf tatsächlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben. So, mit Blick auf die Zeit möchte ich jetzt auch schließen und zusammenfassen. In 5 Punkten. Meinungsfreiheit, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie sieht es in Deutschland aus, ist es hilfreich, sich das so vorzustellen, dass sich Meinungsfreiheit anhand der Kosten bemisst, wie kostspielig es ist, frei zu sprechen. Ja, nochmal, klar, wir haben Artikel 5 Grundgesetz, ja, das ist klar, aber die Kosten scheinen aus Sicht der Bürger nach oben gegangen zu sein. Es ist teurer geworden, zu sagen, was man denkt. Ja. Die Bürger haben da zwei Kostenquellen oder zwei Sanktionen im Blick. Diskursive Risiken, also das, was passiert im Gespräch und dann tatsächlich soziale negative Folgen. Was wir gesehen haben, ist, dass vielleicht diskursive Risiken wahrscheinlicher sind als negative Konsequenzen, dass sie aber in den Kosten deswegen nicht geringer sind. Ja, also man sollte nicht unterschätzen, dass auch Dinge, die eigentlich, wo man so sagen würde, ja, stell dich vielleicht nicht so an, Widerspruch ist normal oder dass sich mal jemand beleidigt ist, aber das macht schon was mit den Bürgern und der Einschätzung. Ja. Wir haben auch gesehen, dass es gewisse Themen gibt, die kostspieliger sind als andere. Ja, zum einen haben die Bürger, wenn sie solche Fragen beantworten, wirklich Themen im Kopf, die demokratietheoretisch relevant sind. Ja. Und wir haben gesehen, da gibt es ein paar Themen, Einwanderung, Islam an vorderster Stelle, die als sehr tabuisiert wahrgenommen werden. Wir haben auch festgestellt, dass wenn man danach fragt, von wem die Bürger eingeschränkt werden, dass sie da vor allem demokratische Akteure im Kopf haben und nicht das soziale Nahumfeld. Ja. Und zuletzt, und das waren die letzten Folien, diese Wahrnehmung beruht in Teilen, vielleicht nicht 100%, aber doch zu einem gehörigen Anteil auf tatsächlichen Erfahrungen. Und deswegen würde ich dazu raten, immer raten, cool bleiben, nicht alarmistisch, ja, aber gleichzeitig, wenn Bürger sagen, ihnen ist das zu teuer, sie fühlen sich nicht frei, dann sollte man das aus meiner Sicht ernst nehmen und nicht abtun. Ja, und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Der Politikwissenschaftler Richard Traunmüller war das mit einem Vortrag über die Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja, viel Stoff mal wieder zum Nachdenken und Diskutieren ganz sicherlich auch. Angefangen mit der Definition von Meinungsfreiheit. Spannende Sichtweise. Links zu Studien des Redners und weitere Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und auf unserer Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Ich bin Katrin Ohlendorf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.